ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Ophelia.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Skandalinterview mit Franz Schönhuber bei 3 nach 9.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Ich sag nur Hello again. Ich sag nur Hello again.
Hello again.
Hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Ich will dir gegenüber sitzen
und den Podcast aufnehmen.
Toll.
Hello again.
Ooh. Ich sag nur Hello again. Ja, hallo liebe Freunde, liebe Fans. Herzlich willkommen hier in der ARD Audiothek. Mein Name ist Miguel Robitzky und mir gegenüber sitzt Caroline Worps. Und sie hat heute die schöne Schlagerboom Howard Carpendale Energy, mit der sie den Podcast bestreiten
möchte. Gerade war noch alles ganz ruhig.
Noch ist alles ganz ruhig, aber heute werden hier die Tabs aufgehen wie sonst was. Ja, hello again. Wie
hello
geht's dir?
Again, Miguel Robitzky. Ja, wir haben einen leichten Showkater, wir haben ein leichtes Hüngerchen, weil wir ja gestern in Rösrath aufgetreten sind. Unsere Preview-Show von der Vampir-Piraten von Atlantis-Tour. Bevor wir davon erzählen, Miguel, was machen wir hier eigentlich?
Ja, du, wir sind hier in der ARD-Audiothek und da schließen wir jede Woche unsere Tabs, weil wir sind ja so viel im Internet unterwegs.
Ja, das sagt der Name Too Many Tabs
Show. Too Many Tabs sagt es hier schon. Ja. Dementsprechend haben wir da immer ganz absurde Geschichten mit großen
Aber
Gefühlen.
Da schlackern dir die Ohren.
Da schlackern dir die Ohren mit großen Emotionen, große Gefühle. Auch mit den Herzen
Glitzer.
Und viel Glitzer kommt von der Decke.
Gestern waren wir in Rösrath, in meiner Heimatstadt Rösrath. Wir haben ja dieses Jahr im Tourprogramm enthalten Rösrath und Aschaffenburg, weil wir da mal zu Hause zeigen wollten,
was wir so machen beruflich. So ist es ja. Wir wollten auch mal Familie und Freunde sagen, guckt mal, wir haben lustige Kostüme an Machenerin
Podcast. Ja, den haben wir es gestern aber gezeigt, ne?
Ja, deswegen war jetzt gestern unsere Preview-Show in Rösrath und Preview-Shows haben es ja so an sich, dass man die erstmal so in einem kleinen Rahmen stattfinden lässt, bevor man dann in die etwas größeren Locations geht, damit man da das Programm mal so ein bisschen testen kann, auch die technischen Abläufe. Dementsprechend wollten wir so einen kleinen gemütlichen Raum haben, in dem wir das Programm mal machen können, aber halt in Rösrath, das war unser Wunsch.
Genau, wir waren im Schloss Eulenbroich. Ganz schönes altes Schloss, so eine Perle des Bergischen Landes, beziehungsweise im Nebengebäude von dem schönen Schloss. Also was so mehrere zweckmäßige Räume hat, die so einen leichten Seminarraumcharakter
haben. Wir haben den besten Seminarraum
von ganz NRW
bekommen, ja.
Ja. Es war so, dass unten Balletttraining war. Die Ballettmäuse sind da rumgetanzt, das war ganz schön. Oben drüber war unser Auftrittsraum und daneben war dann der Ort, wo wir Backstage/Garderobe hatten, wo man vor dem Auftritt nochmal so ein bisschen runterkommen kann, sich umziehen kann, sich fertig machen kann, nochmal vielleicht den einen oder anderen Text durchgehen kann, sich einsingen kann.
Wie bei High School Musical machen wir dann immer zusammen.
Nur war diesmal nebenan, also quasi im gleichen Raum, nur getrennt durch so eine Papierwand, ein Französischkurs.
Ja, für ganz liebe RentnerInnen. Die haben da Französisch gelernt.
Ja, man hat immer, also wir haben immer so gesagt, ja, dann rausgehen und dann sagen wir, stehst du da und ich da und dann hier Atlantis Pipapo und von nebenan kam immer, nous en parlerons plus tard. Noch einmal, Brigitte, nous en parlerons plus tard. Und dann immer, wenn wir brrr, brrr und laut geredet haben, kam so ein
Psst, Psst, leise.
Ja.
Mon Dieu, haben die immer wieder
Mon
gesagt.
Mon Dieu. Und am Ende bin ich dann der angepissten Französischlehrerin noch auf dem Flur begegnet mit so Vampirzähnen drin. Die hat auch die Welt nicht verstanden. Was ist denn ihr heute los?
Was war denn ihr heute los? Ja, und wer auch vor Ort war, es waren glaube ich 100 zwischen 100 und 120 Leute ja. da. Die haben ja auch mitbekommen, dass es eine technisch einwandfreie Veranstaltung war, ja, die wir da hingelegt haben. Ja, da hat
alles wie am Schnürchen geklappt.
Und auch der Raum, der Seminarraum, hatte so den Vibe von, dass da so gerade so für uns noch so die wichtigen Flipcharts zur Seite
es
geräumt wurden.
Es hatte wirklich der Vibe von, man führt im Büro was vor für Kolleginnen. Man saß wirklich so face to face mit den Leuten.
Ja, du kanntest sie ja auch wirklich alles. Ja, war da ja waren viel Leute Familie aus der Schule, da.
Der stellvertretende Schulleiter von meiner Schule war da. Und die saßen alle auf so Seminar, ja, so Seminarstühlen und der Raum hatte auch noch so eine L-Form, sodass sich die Leute gegenseitig gar nicht sehen konnten.
Aber wir dafür alle Leute, wir konnten ihnen ins Gesicht
ja,
gucken.
Ja, ganz nah.
Das war sehr, sehr nah, sehr intim.
Ja, ich sag mal so, In-Ears im Ohr haben und dann noch eine Windmaschine aufstellen, kommt besonders giftig in so einem Rösrater-Seminarraum.
Also es hat auf jeden Fall trotzdem sehr viel Spaß gemacht, ja. auch wenn es hier und da noch ein paar Pannen gab. Dafür macht man das ja aber ja. auch. Aber gerade ja. deshalb hatte das so diesen ganz besonderen Schloss Ollenbräu-Charme.
Und die Leute vor Ort vom Team, die waren auch mega nett und mega engagiert, haben das da alles möglich gemacht für uns. Es ist ja gar nicht selbstverständlich, dass man da mit so einer Vampir-Tour anreist und dann in Rösrath stattfinden will. Das wollten wir ja, ja nun mal haben.
Wir wollten halt in Rösrath ein Vampir-Kostüm anhaben, damit ja. wir auch mal der Familie zeigen können, was ja. so abgeht.
Also das war ganz toll. Vielen, vielen Dank nochmal.
Und auch das Schloss sah mega gut aus. Und da ist wirklich ein schön. Sehr idyllischer See. Wir waren da noch ganz nett essen nebendran. Ja,
man
ein
hatte
ganz,
von
ganz süßes
dem
Restaurant.
Raum einen wunderschönen Blick auf Schloss und Garten und Teich. Nachts toll. Angeleuchtet. Ja, kleines, schönes Restaurant, es war wirklich sehr, sehr schön ja. da.
Und es ist wirklich eine Reise wert, mal nach Rösrath zu kommen. Wir sind da ja dann auch mit unserem Mikrofon noch ein bisschen rumgestapft. Du hast mir dein Rösrath gezeigt, persönliche Geschichten, aber auch Tabs, die sich in der Stadt befinden. Können wir vielleicht auch schon mal anteasen, das werden wir in Aschaffenburg auch noch machen.
Ja.
Und dann danach eine Heimat-Too-Many-Tabs-Folge ja, veröffentlichen.
Irgendwann an diesem Herbst, wenn wir in beiden Städten waren, da freue ich mich schon drauf, auf dein Aschaffenburg.
Ja, da zeigen wir uns mal, wo wir gegenseitig aufgewachsen sind, wo wir zum ersten Mal geknutscht haben, wo wir uns im Sport versteckt haben, all diese ganzen Sachen vielleicht.
Ich bin gespannt.
Ja, ich hab nicht das erste Mal nach Schaffenburg geknutscht.
Ich auch nicht, aber das erzähle ich dir dann.
Ja, alles klar, okay. Also das war auf jeden Fall, warten wir jetzt auf unser Essen. Wir haben vor der Aufnahme Essen bestellt, weil wir jetzt so ein bisschen ausgehungert sind, ja. den ganzen Tag unsere Tabs hier für die Folge vorbereitet haben. Dementsprechend würden wir auch die Aufnahme sofort aufhören, wenn das Essen jetzt kommt, weil ich habe wirklich einen Bärenhunger. Wir haben Burger, wir sind
ja,
richtig
sobald
so,
es kommt,
so,
sind wir
so Kater,
aber
fettiges
durch die Tür.
Essen. Aber wirklich.
Jetzt müssen wir uns nach der Show gestern auch eh mal so ein bisschen ausruhen und mal ein bisschen Füße hochlegen.
Ja, wirklich. Wir haben jetzt noch eine Woche Zeit bis zu unserem München-Auftritt und bis dahin will ich wirklich so Füße hoch, Handy weg, auch mal nicht die ganze Zeit am Dattelautomaten hier Tabs auf und zu machen, sondern wirklich mal nichts machen, gar nichts. Habe ich jetzt tatsächlich gelernt, wenn man faul ist wie ein Waschbär und nichts macht, ist es sogar wissenschaftlich. Ich werde wissenschaftlich nichts machen. Habe ich bei Quarks Daily gelernt. Ist auch ein kleiner Podcast-Tipp, den man in der ARD-Audiothek finden kann, dass es wirklich förderlich ist fürs Gehirn, wenn man nichts macht.
Ja, unser Podcast-Tipp, der ist heute mal ganz am Anfang. Tatsächlich ist es so, dass bestimmte Areale im Gehirn erst loslegen, wenn man wirklich nichts macht. Und dabei eine große Rolle spielt das Default Mode Network.
Was heißt das genau?
Default Mode. Ja, da muss man dann Quarks Daily hören, wenn man es erklärt haben will.
Aber das ist wohl gut fürs Gehirn, wenn man nichts macht, ne?
Auf jeden Fall und wissenschaftlich gebackupt.
Ist Leute. Doch super. Also ich werde heute wissenschaftlich faulenzen nach dieser Aufnahme.
Hört doch mal rein bei Quarks Daily. Die Folge zum Nichtstun verlinken wir euch auch in den Shownotes unter quarks.news. Oder ihr gebt das einfach in den Browser ein, quarks.news, dann kommt ihr ganz einfach drauf.
Aber jetzt müssen wir, bevor wir die Füße hochlegen, noch ein bisschen arbeiten und Browserverlauf,
ja,
Hygiene betreiben.
Arbeiten. Ja.
Ja, das muss man auch mal so einem Bäckerslehrling erklären, was wir hier verarbeiten. Warum man auch Sommerpause braucht.
Schon wieder so viele Tabs geschlossen.
Von einem Podcast. Okay, also, dann gehen wir mal rein, oder?
Ja.
Ja, wir hören jetzt die Tabs von Caro Carajo. Immer mit ordentlich
Carajo
auf dem
Tacho.
Das
ist meine
ich freue mich total, ja.
Naja, Miguel, meine Timeline ist komplett voll mit Swifties. Seit Taylor Swift ihr neues Album released hat, The Life of a Showgirl, ist bei mir alles voll. Ich habe das Gefühl, mein Algorithmus will mich zum Swiftie machen. Ist das bei dir auch so?
Also ich habe auch sehr viele Taylor Swift TikToks und Reels in meiner Timeline, aber ich habe den Eindruck, dass die bei mir eher kritisch sind. Also es gibt auf meiner Timeline wenig Fans vom neuen Album, deswegen weiß ich nicht, ob die mich jetzt zu einem Swiftie machen wollen oder
ja,
nicht.
Ja, bei mir wechselt es auch sehr. Also ich habe tatsächlich Swifties gesehen, die es komplett abfeiern. Ich habe Leute gesehen, die ihre Wohnung schmücken in den Albumfarben und das neue Album zusammenhören und weinen. Ich habe Leute gesehen, die Taylor Swift Kekse backen, Leute gesehen, die Taylor Swift Torten backen. packen. Und generell wirklich viele Leute mit sehr starken Meinungen zu diesem Album.
Also bei mir sind, glaube ich, alle tendenziell eher underwhelmed. Ich weiß aber nicht, ob das dann jetzt wieder reiner Frauenhass ist, dass man der erfolgreichen Frau den Erfolg nicht gönnt oder ob das Album wirklich nicht so gut ist. Ich bin noch nicht so richtig drin. Nee, ich
bei mir
noch nicht,
ist es genauso. Ich habe genauso viele Leute, die es extrem hassen und auseinandernehmen. Es ist bei mir wirklich auch sehr gemischt, sehr gemischt. Generell, Taylor Swift, hast du da irgendwie eine starke Meinung zu? Oder?
Keine starke Meinung. Ich bin kein Swiftie, ich bin aber auch kein Hater.
Ja.
Es gibt für mich Popgirls, die mir persönlich wichtiger sind als Taylor Swift, aber ich finde es natürlich trotzdem beeindruckend und erstmal finde ich gut, wenn eine gute Show abgezogen wird, so Arenentouren und so finde ich toll, aber ich war noch nie auf einem Konzert. Ja, ich bin da so ein bisschen gleichgültig. Ich finde es manchmal, also es gibt mir nicht so viel. Es gibt mir Pop-Artists, die mir mehr geben.
Du bist bei mir ähnlich. Also ich finde, sie hat schon einige Banger.
Ja,
aber
natürlich.
Ich finde das alles auch so ein, darf jetzt nicht zu laut sagen, sich hier nicht mit der Community verscherzen. Ne? So ein bisschen sass auch.
Meinst du, da ist was im Busch?
Ja, ich finde, ich weiß nicht, diese perfekt gedroppte Verlobung kurz vor dem Album-Release und dann dieses das Album kann man jetzt in 5 verschiedenen Versionen limitiert kaufen. Naja, es ist halt Capitalism. Ne, am Ende des Tages.
Ja, aber das ist überall.
Das ist überall, ja. Also ich will auch gar keine starke Meinung jetzt groß zum Album haben. Ich finde, es sind sehr catchy Melodien dabei, teilweise etwas cringige Texte.
Mit dem Penis.
Ich hätte die Info über den Penis von Travis Kelce nun wirklich nicht gebraucht.
Vor allem nicht so lyrisch.
Bisschen Ick bekommen bei dem Song Wood.
Ja, aber auch da sehr viele Popsongs, also drehen sich um das Thema Sex.
Ja,
und
weiß
nicht, vielleicht stürzt man sich jetzt da jetzt wieder drauf.
Ich würde aber schon gerne wissen, ob Actually Romantic jetzt über Charlie XCX ist und was deren Beef ist oder ob es echt gar keinen gibt. Also so ein paar Fragezeichen.
Also ich dachte, das wäre gesetzt. Auf meiner Timeline ist es total gesetzt.
Ja, auf meiner auch, aber man, das weißt du ja am Ende des Tages nicht. Kennst du sie? Hast du sie gefragt?
Ich habe sie nicht gefragt. Ja? Nee, diesmal habe ich sie nicht gefragt.
Ja.
Kein Hintergrundgespräch geführt mit Tay-Tay.
Mit Tay-Tay und Charlie. Also bei mir spinnen sich auf meiner Timeline zahlreiche Fantheorien zusammen. Welcher Song ist über wen? Leute, die schon wieder die Texte interpretieren, irgendwelche Zahlen miteinander verrechnen und die Tracklist hinten auf dem Album neu formatieren, sodass es aussieht wie die Eras-Bühne. Das ist nämlich ein Easter Egg.
Ach.
Wenn ihr übrigens den Songtext von Shadow of the Sea in Windings umwandelt und zentriert formatiert, erhaltet ihr die Form vom Seminarraum im Schloss Eulenzeug. Aber eine Sache ist ziemlich klar, nämlich dass die erste Single, die Taylor Swift vor ein paar Tagen vom neuen Album released hat, The Fate of Ophelia ist. Der Song klingt so. Ja, schon ganz catchy eigentlich. Also unter anderem singt sie Late one night, you dug me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Du hast mich vor dem Schicksal von Ophelia bewahrt. Eine Anspielung auf die Figur der Ophelia aus Shakespeares Hamlet. Und mit du meint Tay-Tay natürlich ihren verlobten Footballspieler Travis Kelce.
Der mit dem Penis.
Mit dem Riesen.
Mit dem riesigen Glied.
Ja. Übrigens, ich habe mich jetzt erst tiefer eingearbeitet in das ganze Travis Kelce-Universum. Wusstest du, dass der mal so eine Reality-Show hatte, wo er quasi der Bachelor war? Die hieß Catching Kelce und er hat 50 Frauen aus 50 verschiedenen Bundesstaaten gedatet. Er war einfach...
Der Bachelor?
Der Bachelor.
Nee, wusste ich nicht. Nee, wusste ich auch nicht.
Da schämt er sich auch heute für, habe ich gelesen. Aber mir wurde unter diesen ganzen Tay-Tay in Talkshow-Clips und Swiftie-Reels ein Reel in meine Timeline gespült von der Tate Britain, dem Kunstmuseum in London. Und in dieses Tate, da wurde ich so reingezogen in dieses Reel. Das heißt nämlich The Real Ophelia. Und da bin ich hellhörig geworden. Und das hat mich inspiriert, da nochmal tiefer einzusteigen. Es wird heute ein bisschen artsy hier in meinen Tabs. Aber ich muss auch eine Content-Warnung aussprechen für meine Tabs heute, nämlich zu den Themen Mental Health, Tod und Suizid. Vielleicht skippt ihr die Folge lieber, wenn euch diese Themen triggern oder ihr hört sie nicht alleine. Also, was ist jetzt das Schicksal der Ophelia? Achtung auch, Major-Spoiler-Warnung für Shakespeares Hamlet. Wer das noch lesen will.
Weißt du, worum es da geht? Weil ich habe das mal gesehen, aber nichts gecheckt. Weil ich war mal
im Theater, oder was?
Ja, ich war in London bei einer Vorführung von Eddie Izzar, eigentlich Stand-Up-Comedian. Und sie hat so eine Ein-Person-Inszenierung von Hamlet gemacht. Und ich habe mich da reingesetzt, natürlich nichts gecheckt auf Englisch, bis dann irgendwann kam To Be or Not To Be. Da bin ich so aufgestanden und so, ja, das kenne ich.
Ja, sein oder nicht sein.
To Be or Not To Be.
Ist eine der iconic Sätze aus Hamlet.
Ansonsten
unter anderem auch,
verstanden.
Der Rest ist Schweigen. Etwas ist faul im Staate Dänemark. Das sind alles Sachen, die kommen von Hamlet. Und auch Schwachheit, dein Name ist Weib.
Hat das, sich Shakespeare ausgedacht.
Hat er sich auch ausgedacht, ja. Auf jeden Fall, Hamlet, um es kurz zusammenzufassen,
ja,
oder mehr die Ophelia in Shakespeares Drama Hamlet, ist eine junge Adelige, die zwischen den Interessen von Männern steckt, zwischen die Fronten gerät und daran zerbricht. Es ist nämlich so, dass Prinz Hamlets Vater, der König von Dänemark, ist gestorben. Dann erfährt Hamlet vom Geist seines Vaters, dass er von seinem eigenen Bruder, Hamlets Onkel Claudius, ermordet wurde, der inzwischen Hamlets Mutter geheiratet hat und sich so den Thron gesichert
und
hat.
Diese ganzen Rollen hat Eddie Izzard alleine gespielt.
Ja.
Da kann man noch gar nichts checken.
Und dann überlegt sich Hamlet einen Racheplan, für den er so tut, als sei er, in Anführungsstrichen, wahnsinnig. Und von da an wird Ophelia, die Geliebte von Hamlet und Tochter des Polonius, dem Berater des Königs, nur noch gegaslightet von diesen ganzen Männern und für die jeweiligen Interessen dieser mächtigen Männer genutzt. Erst befiehlt nämlich Ophelias Vater, sich von Hamlet zu trennen und bezieht Hamlets Wahnsinn auf Ophelia. Dann wird sie von ihrem Vater und dem König dazu benutzt, Hamlet wiederum auszuspionieren, der daraufhin grausam zu ihr ist, sie abserviert, woraufhin Ophelia selbst wahnsinnig wird durch die Zurückweisung ihres Geliebten. Dann tötet Hamlet aus Versehen Ophelias Vater Polonius, wodurch Ophelia komplett die Orientierung verliert und in Anführungsstrichen dem Wahnsinn einheimfällt. Ophelia ertrinkt dann in einem Fluss. Ob es ein Unfall war oder Suizid, lässt Shakespeare offen. Und am Ende bringt dann auch noch Ophelias Bruder Laertes am Grab seiner Schwester Hamlet um. Full Circle. Jedenfalls komplizierte Handlung, kann ich mir vorstellen, wenn man das von einer Person performt sieht, dass
auf
man
Englisch,
nicht mehr
so,
mitkommt.
In so altertümlichem Englisch.
Ja. Jedenfalls die Essenz, Ophelia wurde von mächtigen Männern in Beziehung und in Familie und der patriarchalen Gesellschaft zerstört. Ophelia ist sowas wie die zerbrechliche Ikone für Verletzlichkeit, die unschuldige Schönheit, die an den Intrigen der Männer zerbricht. Und in Taylor Swifts Album ist jetzt quasi das lyrische Ich diesem Schicksal gerade nochmal so entgangen, weil Footballstar Travis Kelce sie gerettet hat. Und jetzt ist sie in seinem Team und seine Augen sind so schön und er ist eh der Allerbeste und der Allertollste. Und ohne ihn wäre sie ertrunken in Melancholy. Mhm. Und er hatte aber den Schlüssel. Also Happy End für quasi die Ophelia in Taylor Swifts Song.
Weil ein reicher Footballspieler gekommen ist.
Böse Zungen könnten das so sagen, ja. Und das stellt sie auch auf ihrem aktuellen Albumcover dar. Kannst du dir da vielleicht nochmal einen Tab aufmachen?
Ja, das habe ich aber auch im Kopf.
Da siehst du sie, wie sie in so einer Badewanne liegt und das Gesicht taucht aber auf. Also quasi die Ophelia, die nicht ganz ertrunken ist.
Ah.
Mhm. Also daher kommt das
Artwork. Gerade nochmal so gerettet wurde.
Genau. Jetzt ist mir dieses Video in die Timeline gespült worden von der Tate. Von Tate Museum, in dem es um einen Twist gibt in diesem ganzen Ophelia-Schicksal. Es geht nämlich um ein Gemälde dieser Ophelia aus Hamlet, was in der Tate Britain hängt, von John Everett Millais, ein britischer Maler aus dem Kreis der Präraffaeliten. Kannst du auch mal googeln, Ophelia von Millais, M-I-L-L-A-I-S. Warum die sie jetzt genau Präraffaeliten nannten, kann man jetzt noch einen kunsthistorischen Exkurs machen?
Ah, ja, ja, das kenne ich. Das Bild kenne ich tatsächlich, das Gemälde. Da liegt sie auch in diesem See, in diesem Teich. Ist sie da schon tot oder ist sie kurz davor? Das weiß ich nicht genau.
Ja, sie sieht auf jeden Fall nicht bei Bewusstsein aus und sie treibt da so durch diesen Fluss, aber alles in so einem sehr idyllischen Wald.
Ja, und auch mit Setting. Einem wallenden Kleid an.
Ja, genau. Präraffaeliten kann man sich nochmal mehr mit befassen. Da hat dieser Millais dazugehört und noch ein paar seiner Bros von der Royal Academy. Die haben da so eine Bruderschaft gegründet. Die Präraffaelitische Bruderschaft und einen ganz eigenen Stil geprägt mit einem sehr hohen künstlerischen Anspruch. Und du hast es gerade schon gesagt, auf dem Gemälde von Millais sieht man die Ophelia am Fluss. Also nachdem sie verzweifelt ist durch Hamlets Zurückweisung und den Tod ihres Vaters, hat sie noch Blumen gepflückt und ist in diesen Fluss gestürzt und jetzt schwebt sie so auf der Wasseroberfläche dahin in einem wunderschönen Kleid, ihre Haare und die Blumen schweben um sie herum. Millais, der Künstler, der das gemalt hat, war damals erst 22, ein sehr talentierter und auch radikaler Maler. Der hat erst 5 Monate lang an einem Fluss gesessen in Südengland und dort extrem detailliert diesen Fluss, die Natur, jede Blüte, jedes Blatt naturgetreu gemalt. Und danach erst, im Winter 1852, hat er in seinem Atelier dann die Hauptfigur Ophelia gemalt. Und da kommen wir nämlich auch schon zum Knackpunkt, zur Figur in diesem ganzen Drama. Dafür hat ein Modell posiert, in einer Badewanne, in seinem Atelier. damit er auch ganz genau diese Haare im Wasser und die Wassertropfen auf dem Kleid und alles ganz naturgetreu malen konnte. Und dieses Modell, was dort in Millais Badewanne lag, hieß Elizabeth Siddal. Die war selbst auch eine junge Künstlerin und Poetin, aber hat es natürlich im 19. Jahrhundert als junge Frau extrem schwer, ernst genommen zu werden in dieser Kunstwelt. Mhm. Sie posierte eben oft für Bilder ihrer männlichen Kollegen an der Kunstakademie. Und sie lag jetzt hier über Stunden in dieser Badewanne, während Millais sie gemalt hat, der so im Tunnel war, dass er nicht gemerkt hat, dass die Kerzen, die das Badewasser warm halten sollten, ausgegangen sind, woraufhin sie sich erkältet hat und sehr krank geworden ist, Lungenentzündung, pipapo, was einfach schon die erste Parallele ist zu dieser echten Ophelia-Geschichte, die im Fluss ertrinkt.
Sie war die Real-Life-Ophelia.
Ja, und diese junge, nicht ernst genommene Künstlerin, die sich jetzt diesem Malergenie unterwirft und stundenlang in eiskaltem Wasser liegt, bis sie selbst fast daran stirbt, wie die echte Ophelia.
Gänsehaut, ja.
Und man fragt sich, ob ihr das natürlich bewusst war, wie verbunden auf einmal ihre eigene Geschichte wurde mit dem Schicksal der Hamlet-Ophelia. Ich hab wirklich Gänsehaut. Oh. In diesem Beitrag vom Tate Museum wird sie eben die Real Ophelia genannt. Elizabeth Siddal war erst 19 Jahre alt, hat damals als Näherin gearbeitet und war eben auch an dieser Kunstschule. Sie hatte so ganz lange, rote, so kupferfarbene Haare und wurde schnell das Lieblingsmodell dieser präraphaelitischen Gang rund um Millais und Co. Sie hat denen ganz häufig Modell gestanden und kam eben so auch näher an die Kunstwelt heran und ihre eigene Karriere machte dadurch Fortschritte. Ihr Tutor war dann Dante Gabriel Rossetti, auch einer aus dieser präraphaelitischen Männerklique. Sie wurde tatsächlich für ihre eigene Arbeit von Kunstkritikern sehr gelobt. Sie wurde als Genie zum Beispiel auch bezeichnet und hatte damals als Frau aber einfach weniger Möglichkeiten, weniger Zugang zu Modellen zum Beispiel. Und so hat sie sich auch viel selber gemalt. Und es war einfach damals in der viktorianischen Gesellschaft nicht so angesehen, als Frau überhaupt zu arbeiten oder in diesen Kunstkreisen zu verkehren als Modell. Und diese Frauen wurden in der damaligen Popkultur oft dargestellt als so fallen women. Frauen, die total verloren sind und irgendwann an die finden tragisches Ende, diese irgendwie
sind der brotlosen Kunst verkommen.
Ja, genau, die sind
Die kümmern sich nicht um die Kinder, nicht um die Ehe, all dieses Geschwafel.
Das Geschwafel, und die wurden tatsächlich sogar häufig dargestellt, wie sie in verschmutzten Flüssen in London ertrinken, was eine weitere Parallele ist zur echten Ophelia. Diese Parallele hat Millais auch gesehen, aber statt verschmutztem Fluss hat er eben diesen wunderschönen Fluss jetzt hier in dieser südenglischen Waldlandschaft gemalt, in der Elizabeth Siddal umringt ist von Blumen. Elizabeth Siddal und ihr Tutor Rossetti haben tatsächlich 8 Jahre später geheiratet, wodurch die Künstlerin jetzt ihre komplette Freiheit und Unabhängigkeit aufgegeben hat, weil sie diese Ehe eingegangen ist. Es hat noch 20 Jahre gedauert, bevor Frauen überhaupt behalten durften, was sie verdient haben. In diesem Ehekonstrukt wurden natürlich jetzt auch wieder gewisse Erwartungen der Gesellschaft an sie gestellt. Sie ist körperlich und psychisch sehr krank geworden, nachdem sie eine Fehlgeburt erlitten hat. Und kurz darauf, mit nur 32 Jahren, ist diese junge Künstlerin an einer Überdosis eines Opiats gestorben. Oh. Woraufhin sie ihr Mann, der Künstler Rossetti, wiederum im Moment ihres Todes gemalt hat. Wunderschön mit wallenden Haaren. Oh. Also eine weitere Parallele zu diesem Ophelia-Schicksal. Und diese Schicksale dieser beiden Frauen, die Ophelia aus Hamlet und Elizabeth Siddal, wurden ab da immer miteinander verbunden. Beide als Opfer von Liebe inszeniert, beide mental fragil, beide am Ende Opfer von Suizid. Und hier kann man jetzt mehrere Sachen beobachten. Zum einen dieses Romantisieren und Ästhetisieren von sterbenden Frauen.
Ja, das ist fast so ein bisschen so eine Aufgeil-Fantasie, kommt einem so vor, oder? Dass diese Männer dann diese sterbenden Frauen malen, die in ihren schönen Kleidern irgendwo sterben. Das
ganz
ist irgendwie
stille,
off.
Schöne Gesichts-, Porzellangesichter. Ja, ich entschwebe in den Tod. Also das ist so einfach gar nicht realistisch abgebildet. Das sind so Männerfantasien. Ja, diese gebrochenen Frauen, auch die male ich jetzt hier so, ne? Das ist irgendwie das Erste, was einem da so aufstößt. Und zweitens, diese Reduzierung von dieser Künstlerin Elizabeth Siddle auf ihren tragischen Tod, noch festgehalten durch ihren Mann. Also ihr Tod wurde legendär dadurch, aber ihre eigene Kunst, ihr Struggle, ihr Mut als Frau, sich in dieser Männerkunstwelt zu behaupten, ihre Gedichte, ihre Zeichnungen, ihre Aquarelle wurden komplett vergessen. Das ist eine richtig vergessene Künstlerin.
Wie unfair.
In der Geschichte. Ne? Also es ist dieses Frauen, die irgendwie verloren und ziellos umhertreiben und in einer total passiven Rolle sind und deren einziger Zweck ist, in ihrer Tragik noch Männer zu inspirieren. Und nicht die eigene Inspiration zum Thema zu machen. Da habe ich auch noch einen Gänsehautsatz gehört in diesem Tate-Beitrag.
As one art historian put it, she is framed forever by that bath.
Sie ist für immer geframed, dadurch, dass sie sich als Ophelia in diese Badewanne gelegt hat. So ein bisschen ist das zu ihrem eigenen Schicksal am Ende geworden. Und deswegen stört es mich irgendwie so, dass in Taylor Swifts Ophelia-Song sie von ausgerechnet von einem Mann, von einem weiteren Mann, jetzt aus diesem Schicksal gerettet wird. Mhm. Ja, I get it, sie ist super verliebt und verlobt und alles. Aber gerade wenn man sich diesen ganzen Hintergrund anguckt, finde ich es irgendwie schade, dass es am Ende dann der Mann ist oder die Liebe zu einem Mann, dass dann das große Glück ist und die Rettung aus diesem, diese ertrinkende Frau, ich wurde mein Leben lang von Männern verarscht.
Überhaupt sich selbst in diese sterbende Ästhetik rein zu inszenieren, finde ich auch schon so ein bisschen,
es ist ein bisschen
geschmacklos.
Sie ist irgendwie inzwischen einfach too big to fail. Ich glaube, sie kann es einfach machen.
Ja.
Ja, und die,
sie ist uncancelbar.
Ja, und die Ophelia ist auch, muss man sagen, sehr, sehr oft wieder interpretiert worden. Es gibt sehr viele Songs, die so heißen und weitere Gemälde. Es ist einfach eine, wurde sich popkulturell viel dran abgearbeitet, aber trotzdem natürlich eine große Geste, sich da in diese, auf ihrem Albumcover, ja, in diese Badewanne zu legen, wie Ophelia, die von Travis Kelce gerettet wurde. Ja, es ist ein bisschen absurd. Ja. Ich habe Angst vor den DMs, vor den Swifties.
Wir können es ja erklären,
ja,
wenn was wir nach, da was übersehen.
Was nach Elizabeth Siddles Tod noch abging, ist übrigens auch krass, weil ihr Mann, dieser Rossetti, der übrigens auch untreu war,
Rossetti
die ganze
ist mal,
Zeit,
by the way, ein geiler Name. Ja. Das ist halt, sei ja auch mal nicht unbemerkt.
Warte, wie heißt er nochmal mit ganzem Namen? Dante Gabriel Rossetti. Ja, der war übrigens seiner Frau die ganze Zeit untreu mit mehreren Musen während der Ehe. Möglicherweise auch ein Suizidgrund, sowas, aber naja. Und der hat erstmal nach Elizabeths Tod versucht, durch Seancen mit Kontakt mit ihrem Geist aufzunehmen. Außerdem war er wohl so traurig, dass die Elizabeth gestorben ist, dass er einzigartige Gedichte von sich selbst mit ihr ins Grab gelegt hat und vergraben hat. Ich kann jetzt nie wieder dichten. Ja, surprise, ein paar Jahre später hat er gesagt, ach so, ja.
Hello again.
Die bräuchte ich jetzt doch zurück, die Gedichte.
Hat er die aus dem Grab?
Er hat seine Frau ausgraben lassen.
Was?
Mit Erlaubnis des britischen Innenministers. Ja, und hat die Gedichte dann doch veröffentlicht. Also nicht mal nach ihrem Tod hatte diese arme Frau einfach ihre Ruhe.
Go home.
Ja, wie gut können die Gedichte gewesen sein?
Die waren bestimmt genial.
Also so viel zum Thema Elizabeth Siddle, was wirklich ein ganz, ganz tolles Rabbit Hole ist. Ich wurde richtig reingesogen.
By the way, was für eine absurde Szene, wenn du dann dem Premierminister schreibst und dann sagst, ja, nochmal kurz, also folgendes. Wir haben da doch vor ein paar Jahren ist ja meine Frau gestorben.
Und ich liebe die so.
Und ich habe die ja so geliebt. Da habe ich dann so ein paar Gedichte, die ich selber
und
geschrieben habe. Sehr gute
die
Gedichte.
Hab ich
die habe ich da reingelegt und verbuddelt. Und jetzt.
Also die Gedichte
brauche ich jetzt
gut.
Doch. Also die brauche ich jetzt doch, weil die sind so gut. Ja. Wird es Umstände machen, wenn wir meine Frau nochmal ausgraben würden, damit ich nochmal an diese Gedichte käme?
Weil die sind wirklich gut.
Weil die sind wirklich schon so gut. Das ist jetzt schon etwas, ja, das ist jetzt, ne, ist ein bisschen verbaselt
wir
gewesen, dass
gerne
wir die jetzt da vergraben haben.
Dann kriegt es keiner mit.
Dann kriegen es die Leute nicht mit.
Hat's
also alles
mit danach
wunderbar.
Gemacht?
Ne, also es muss, wir können es ja ganz geheim halten. Also da sind ein paar Gedichte unter der Erde bei der Leiche meiner Frau, aber es wäre schon gut, wenn ich die wieder
bekäme. Weil es wäre jetzt doch so, dass ich mal langsam wieder eine Veröffentlichung bräuchte. Und damals habe ich gesagt, ich liebe dich so.
Ich wurde
so
da angefragt
Gedichte.
Von Kiepenheuer und Witsch. Ich muss einen kleinen Gedichteband rausbringen, weil die sind schon sehr gut und die sind jetzt noch besser geworden, allein auch durch den Fakt, dass sie bei der Leiche meiner Frau gelegen haben.
Die arme Frau, die Real Ophelia, wurde einfach nochmal ausgebuddelt, damit ihr Mann seine scheiß Gedichte veröffentlichen konnte.
Das No-Go,
das ist eine Red Flag.
Es ist eine Red Flag, wenn man die Ex-Frau, die tot ist, ausbuddelt für seine eigenen scheiß Gedichte, die man selber reingeworfen hat. Das ist wirklich ein No-Go, Red Flag.
Ja, bevor wir jetzt hier rauskommen aus diesem Rabbit Hole, es gibt noch eine brandneue Entwicklung in der ganzen Elizabeth Siddle, Ophelia, Taylor Swift-Causa. Nämlich stellt Taylor Swift ja nicht nur auf ihrem Albumcover die Ophelia-Szene nach, sondern auch im Musikvideo zu The Fate of Ophelia. Guck mal eben hier, ganz am Anfang geht das schon los. Sie liegt da im weißen Kleid als Ophelia im Fluss, umringt von Blüten. I heard you calling on the megaphone. Ja, Calling on the Megaphone ist natürlich wieder Travis Kelce. Aber es ist nicht das Gemälde von Millet, was im Tate Museum in London hängt, sondern, halt dich fest, dieses Gemälde hängt in Wiesbaden.
Nein, in unserem Wiesbaden? Ja. Die da ist die Taylor Swift mal vorbeigekommen in unserem Wiesbaden.
Das weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall ein anderes Gemälde, nämlich die Ophelia von Friedrich Wilhelm Theodor Heiser. Kannst du auch mal eingeben? Friedrich Heiser, Ophelia.
Heiser, wie wenn man Heiser ist.
H-E-Y-S-E-R, Friedrich Heiser, Ophelia.
Ja, ja. Mhm.
Und jetzt siehst du, das ist exakt das Bild,
ja, das
was
sieht aber
Taylor
auch
nachgestellt
aus. Ja,
hat.
Aber das ist,
Aber man sieht schon, es ist nicht das Millet-Bild, sondern es ist das Bild,
aus Wiesbaden.
Was in Wiesbaden hängt. Und da ordnet die Tagesschau auch gleich mal ein. Ein gleichnamiges Gemälde von Sir John Everett Millet hängt zwar in der britischen Tate Gallery, doch wer die Bilder vergleicht, sieht sofort, Swift bevorzugt die hessische Interpretation der Shakespeare-Figur.
Taylor Swift liebt Hessen.
Es ist nicht so, dass Taylor Swifts Creative Team sicher einfach verschiedene Ophelia-Interpretationen verglichen haben für das
die
Musikvideo. Nein, es geht Taylor Swift.
Die hat sich gedacht,
um
ich will da tipptopp da in die, wie die Ophelia, will ich tipptopp beisammen liegen. Ganz tipptopp beisammen sitze ich da in diesem Bächlein und dann mache ich mir einen schönen Tag und dann werde ich ein schönes Kleidchen anziehen, weil Taylor Swift ist Hessin.
So, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn das schon Tagesschau-Meldung war, dass in Wiesbaden gerade die Hölle los ist. In ihrem neuen Musikvideo hat Weltstar Taylor Swift nicht nur Shakespeares Ophelia wach geküsst, sondern das Landesmuseum Wiesbaden gleich mit. Dort herrscht Ausnahmezustand.
Nein.
Ausnahmezustand in Wiesbaden wegen Tay-Tay. Und das wird natürlich jetzt auch direkt genutzt.
Den großen Popkulturauftritt der Ophelia nimmt das Museum zum Anlass für eine Sonderveranstaltung am 2. November. Dabei geht es um Swifts Kunst, um das Werk Heisers und um die literarische Figur der Ophelia, wie das Museum am Dienstag ankündigte. Besucherinnen und Besucher, die in von Taylor Swift inspirierten Outfits nach Wiesbaden kommen, erhalten freien Eintritt.
Kleiner Veranstaltungstipp. Ihr könnt im Herbst erst verkleidet zum Taylor Swift-Bild nach Wiesbaden gehen und danach verkleidet zur Vampir-Piraten von Atlantis-Tour. Wir sind ja noch in Frankfurt diesen Herbst. Vielleicht schauen wir da mal vorbei im Museum und schauen uns die Ophelia an in Wiesbaden.
Ja.
Damit schließe ich jetzt erstmal meine Tabs. Ich war auf jeden Fall komplett in den Bann gezogen von diesen vielen historischen Ebenen und Verwicklungen dieser Ophelia. Figur.
Ich habe heute mal ein leichtes Thema mitgebracht, schön verdaulich für den Tag nach unserem Tourstart, und zwar Nazis in Talkshows. Wie findest du das? Endlich mal. Kann man ja gar nicht oft genug drüber sprechen und ist ja mittlerweile gelernte Praxis und scheinbar völlig alltäglich, dass regelmäßig irgendwelche, wie sagt man nun mal jetzt denn, gesichert rechtsextremistisch ist der korrekte Begriff, weil in Deutschland gibt es ja sehr, sehr viele Wörter für Nazis in unterschiedlichsten Schattierungen. Da
das
muss man immer ein bisschen
mal
aufpassen.
Hin und her gestuft, ne? Also ja, mal ja. Ist es dann Verdachtsfall, da mal kurz gesichert, da mal irgendwie wieder nicht. Da gibt es ja verschiedene Schattierungen von.
Lirum Larum, jedenfalls sitzen die ja regelmäßig in Talkshows, wie zum Beispiel von Sandra Maischberger, von Maybrit Illner, bei Hart aber fair mit Louis Klamroth und dürfen da dann ihre Talking Points unterbringen, ganz bürgerlich daher diskutieren mit irgendwelchen anderen PolitikerInnen. Und alle tun so, als wäre das irgendwie normal oder sogar wünschenswert.
Und wenn sie es schaffen, dann legen sie noch irgendwie so einen dramatischen Moment hin, wo sie irgendwie rausstürmen, damit das nochmal so richtig viral geht.
Richtig. Ja. Und über allem schwebt dieser Irrglaube, dass man Nazis ja irgendwie inhaltlich stellen kann.
Man muss sich mit denen auseinandersetzen.
Man muss sich mit denen inhaltlich auseinandersetzen. Ja. Hier beim letzten Sommerinterview, weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, mit der AfD-Chefin Alice Weidel, gab es ja dann auch eine Protestaktion, tatsächlich eine kleine. Mhm. Ich fand ein bisschen eine also die haben schon das Interview zwar gestört, aber es war schon eine liebe Protestaktion, weil die haben da so ein Chorgesänge abgefahren. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich habe es nochmal mitgebracht, so klang das hier im Hintergrund von dem AfD Alice Weidel Interview.
In Berlin wurde das ARD-Sommerinterview mit AfD-Chefin Alice Weidel gestört.
Was wir machen müssen, ist eine...
Aktivisten vom Zentrum für politische Schönheit haben mit Lautsprechern im Berliner Regierungsviertel Krach gemacht. Damit wollten sie das Interview erschweren.
Scheiß AfD, scheiß AfD. Es war ganz sinnlich. Und sie haben natürlich trotzdem weiter das Interview geführt. Man hat es so im Hintergrund gehört. Es wurde so in etwa ein bisschen Irritation gestiftet, aber mehr dann auch nicht. Und ich habe mich dann im Sommer, als das passiert ist, gefragt, wo hat das eigentlich genau angefangen, in welcher Zeit, also nach Ende des Zweiten Weltkrieges, dass wieder so gut gelaunt rechtsextreme PolitikerInnen interviewt wurden, offiziell auf öffentlich-rechtlichen Sendeplätzen. Und da habe ich mal ein bisschen gegraben und meine Tabs geöffnet und bin tatsächlich auch fündig geworden, natürlich in der Zeit lange bevor die AfD in den Deutschen Bundestag gewählt wurde. Und zwar bin ich gelandet im Jahr 1990. Da gab es nämlich einen Fernsehskandal, weil die öffentlich-rechtliche Unterhaltungstalkshow 3 nach 9 ein rechtsextremen Politiker von der Partei der Republikaner namens Franz Schönhuber interviewt hat. Schönhuber ist der Mitgründer der Partei, die Republikaner gewesen, und früher Mitglied der NSDAP und der Waffen-SS, also wie man heute sagen würde, dann
gesichert
bisschen rechts, kann man mal so oder so sehen. Ja. Und 3 nach 9 ist ja eine Sendung, die es auch heute noch gibt, die älteste noch laufende deutsche Talkshow, und Too Many Tabs-HörerInnen der allerersten Stunde wissen natürlich genau, wer diese Veranstaltung hostet, nämlich heute Giovanni Di Lorenzo und Judith Rakers. Und Giovanni Di Lorenzo zieht ja vor jeder Aufzeichnung Judith Rakers
am Top.
Am Pferdeschwanz, ja. Genau. Kann man nicht oft genug nochmal erwähnen. Ist ein schönes Detail aus unserer allerersten Folge Too Many Tabs. Und Giovanni Di Lorenzo war damals tatsächlich auch schon am Start bei dem Interview mit Schönhuber. Und ich habe mal unseren NDR-Redakteur Max Roloff gebeten, ins Archiv zu gehen. Der ist ja so ein bisschen unser Bob Andrews, Recherche und Archiv. Wenn wir Clips brauchen, die wir nicht auf YouTube finden, dann können wir den ja aktivieren, mal ins ARD-Archiv zu gucken, ob man dazu was findet. Und tatsächlich habe ich die gesamte Sendung gefunden, weil es auf YouTube nur wenige Ausschnitte gibt und ich so interessiert war, wie diese Sendung abgelaufen ist. Und was genau abgelaufen ist, also was ich da dann gesehen habe, war tatsächlich ein ganz anderes Stimmungsbild, als wenn heute irgendwie Tino Chrupalla zwischen Thilo Jung, Ingo Zamperoni und... keine Ahnung, Oliver Kalkofer beim Eichberger sitzt. Aber wir fangen mal ganz von vorne an. Denn 3 nach 9 ist ja auch schon mal ein anderes Setting als jetzt Maischberger oder Illner, weil es ja eigentlich eine Unterhaltungstalkshow ist.
Da wird man in der Regel nicht so gegrillt.
Da wird man nicht so gegrillt und es geht auch primär nicht um Politik. Es sind zwar immer mal wieder PolitikerInnen da zu Gast, aber die dürfen dann auch über alles Mögliche sprechen. Und es ist jetzt nicht so, dass es ein zentrales Thema gibt, an dem sich unterschiedliche politische Positionen abarbeiten. Und das hat jetzt eben dazu geführt, dass in dieser Sendung am 22.06.1990, während einer der ersten großen Talkshow-Auftritte eines rechtsextremen Politikers nach Ende des Zweiten Weltkrieges, das Ganze in der Anwesenheit geschehen ist von zum Beispiel Jutta Speidel, die man jetzt eher als Schauspielerin kennt aus Forsthaus Falkenau, heute noch auch als die lustige Nonne aus Um Himmels Willen, gab es 1990 noch nicht, damals war Forsthaus Falkenau das Ding. Und sie hat sich jetzt da wiedergefunden, wollte wahrscheinlich einfach nur einen schönen Promo-Talkshow-Auftritt hinlegen und sah sich jetzt wieder in dieser Runde mit eben diesem ehemaligen Waffen-SS-Typen. Der Abend wurde moderiert, eben wie gerade schon gesagt, von Giovanni Di Lorenzo, aber auch von der Moderatorin Randy Krott und Juliane Bertel. Und Juliane Bertel stellt auch schon direkt am Anfang mit der Moderation klar, dass die Sendung heute unter besonderen Bedingungen stattgefunden hat.
Denn draußen sind viele Menschen, die nicht verstehen können, warum wir Franz Schönhuber eingeladen haben, denen es überhaupt nicht in den Sinn passt, dass dies so ist, und die dagegen protestieren. Wir werden mit den Leuten draußen reden, aber zunächst uns einmal bedanken, dass Anja Silja, ich sag mal, immer noch hier ist. Sie kam wie alle unsere Gäste hierher in diesen Smutschbau von Radio Bremen, ein gläsernes Studio und die Kamera wird Ihnen noch zeigen, was da draußen vor der Tür los ist. Rübergefahren im Hotel, in einem Auto. Und was passierte dann, Frau Silja?
Ja, wir wurden in durch einen Hintereingang reingefahren und meine Freunde und Herr Schönhuber und seine Bewacher sind ausgestiegen und wurden sofort mit Steinen und Flaschen oder Büchsen beschmissen. Ich habe das überhaupt nicht realisiert. Und Gott sei Dank habe ich in dem Moment, wo ich wegging, kam ein Stein durch die Scheibe, wo ich saß. Und ich habe sie nicht erwischt. Aber ich habe es überhaupt gar nicht richtig realisiert.
Also, wow. Man hört schon im Hintergrund, ist eine extreme Unruhe.
Ja, Menschenchöre.
Man hört so ein Gerangel. Und das Studio ist aus Glas und man sieht im Hintergrund draußen für die Kamera und somit auch für die Zuschauerinnen zu Hause gut sichtbare Proteste, die losgehen. Man sieht AktivistInnen vor dem Studio, Gruppen von ProtestantInnen, die mit der Polizei rangeln, Schilder, die hochgehalten werden, auf denen Pfui Deibel steht und auch eine sichtliche Unruhe im Studio.
Es ist ein bisschen chaotic energy, jetzt
von
schon.
Von Anfang an.
Ja, weil sie ist so ein bisschen, ja, jetzt müssen wir immer gerade sagen, hier ist so heute was Besonderes los. Und wie ist es jetzt Ihnen ergangen, als Sie hingekommen sind? Fragt sie die Sopranistin.
Genau, die ist Opernsängerin.
Ja.
Und man hört auch schon in ihrer Stimme so eine Unsicherheit, fast eine Angst der anderen Gäste. Die gesamte Runde ist übrigens, die anderen Gäste waren Wolfgang Thierse von der SPD, Gerhard Zwerens von der PDS, also eher aus der linken Seite. Und eben diese Opernsängerin Anja Silja, die nach wenigen Minuten dann schon das Studio verlässt, weil sie Angst hat.
Sie haben schon eine PolitikerInnenrunde mehr oder weniger dort abgehalten und dazu diese Opernsängerin.
Und Jutta Speide.
Ja. Das ist schon, also das finde ich jetzt schon mal eine interessante Mischung. Was ich auch interessant finde, also diese Grundprämisse, man hat jetzt ja öfter mal, dass so Neonazi-AussteigerInnen in so Talkshows sitzen. Also war die Gründe, warum sie raus sind aus der Szene und wie schlimm das alles war, was ja vollkommen nachvollziehbar ist. Aber jetzt setzt du dir Nazi da rein. Was willst du denn von dem wissen?
Ja, was will man
war?
Da hören?
Wie so war damals?
Ja, der hat wohl da gerade ein paar erfolgreiche Bücher geschrieben.
Ach so.
Und dazu wollten die mal seine Meinung wissen.
Mhm.
Und das kam 1990 halt gar nicht gut an. Man hört diesen Radau im Hintergrund, während auch andere Gespräche geführt wurden. Hör mal im Hintergrund, wie die Leute an die Scheibe treten und Steine werfen.
Und ich muss sagen, es tut mir auch weh zu sagen, dass wir mit sozusagen uns von der Polizei schützen lassen
Hörst
müssen.
Du's?
Denn jetzt die durchkommen, das sind die, die dann vielleicht wirklich einen Stein hier reinschmeißen.
Ja.
Und das finde ich schon ganz unangenehm.
Bevor das passiert, ja, würde ich ganz gerne wieder gehen.
Ganz gleich.
So, kurze Unterbrechung.
Das klingt, als würden die mit so einem Rambock da hinten irgendwie gegen die Glaswand die ganze Zeit rennen und versuchen, in dieses Studio reinzukommen.
Und hast du gesehen, da wurde dann nämlich unterbrochen, das Bild wurde unterbrochen.
Ja.
Ein paar Minuten später gab es eine Grafik, uns wurde ein Kabel durchgeschnitten. aber jetzt ist alles repariert und dann war das Bild auch wieder da. Also insgesamt eine brandgefährliche Situation und die Entscheidung, den ehemaligen Waffen-SS-Typen da zu interviewen, wurde dann auch innerhalb des Teams wohl kritisch aufgefasst, wie Giovanni Di Lorenzo auch direkt am Anfang der Sendung klarstellt.
Wollen wir einfach so tun, als ob wir eine normale Sendung machen?
Ich weiß nicht, sollten auch eins wirklich dem Zuschauer erklären. Die Frage, ob Herr Schönhuber hier auftreten soll oder nicht, war auch im Team umstritten.
Das ist wahr.
Es gibt Leute, die hier im technischen Team auch gar nicht erst angetreten sind, weil sie sagen, wenn er schön überauftritt, bin ich nicht dabei.
Eine Frage.
Diese Informationen sind wir den Zuschauern schuldig.
Ja. Applaus aus dem Publikum.
Applaus aus dem Publikum und erstmal dieser Satz der Moderatorin. Wollen wir einfach so tun, als würden wir eine normale Sendung machen? Finde ich sehr gut. Dass es tatsächlich im Team solche Unruhen gab, dass dann Leute gesagt haben, die irgendwie Kabelhilfe sind oder an der Kamera stehen. Nee, heute bin ich nicht dabei. Finde ich extrem stark.
Ja.
Und die Protestaktion davor finde ich auch sehr bemerkenswert. Tatsächlich wurde da eine Scheibe eingeschmissen, aber stell dir mal vor, eine Reaktion dieser Art heute so alle zwei Wochen, wenn bei Maischberger irgendjemand von der AfD sitzen würde. Gut, Schönhuber weiß natürlich auch direkt Waffen-SS, da sind vielleicht die Gefühle auch ein bisschen anders hochgekocht. Jedenfalls konnte Schönhuber dann doch auch da mit verschränkten Armen die beleidigte Leberwurst geben, weil ja jetzt da Steine geschmissen werden und ja jetzt die Sicherheit des gesamten Teams wegen ihm Team aufs Spiel gesetzt wird. Ich will heute hier keine O-Töne von Schönhuber abspielen. Ich fand nur interessant, dass es im Prinzip dann doch ein ähnliches Gewäsch war, was man heute so 1:1 aus den Talkshows kennt. Also da wurde dann auch an den Demokratiewillen appelliert, dass man ja alles im Fernsehen äußern können muss, auch dass die Sicherheit des Teams gewahrt ist. Da wird sich dann darauf gestürzt, dass die Steine jetzt antidemokratisch seien etc. pp.
Aber ist ja von der Haltung so, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, also distanziert er sich so ein bisschen oder ist er irgendwie gar nicht einsichtig oder was ist genau der Inhalt von dem Buch?
Also es geht kaum um irgendwas Inhaltliches, sondern nur um den Fakt, dass er jetzt da ist und was es für Reaktionen mit sich gezogen hat. Er diskutiert dann später noch mit so zwei Hooligans, aber das ist auch, also das kannst du auch in die Tonne kloppen. Da wird auch wirklich alles in einen Topf geworfen irgendwie. Eigentlich wird die ganze Zeit nur die Situation im Studio beschrieben, weil das Gepolter draußen immer stärker wird. Man muss auch dazu sagen, die Talkrunde hat diese Scheibe mit den DemonstrantInnen im Hintergrund im Rücken. Also die sehen gar nicht genau, was passiert. Und Jutta Speidel dreht sich die ganze Zeit so nervös hin und her, will irgendwie versuchen, einen Blick zu erhaschen, ob sie jetzt da gleich irgendwie einen Stein über die Rübe bekommt. Verliert dann tatsächlich auch so kurz die Nerven und kriegt totale Angst. Guck mal hier.
Juliane, kann ich nochmal kurz unterbrechen?
Gerne.
Also die Frau Speidel sagt jetzt auch, sie würde am liebsten gehen und ist also wirklich kurz vorm Tränenausbruch. Sie hat einfach Angst, ne? Sie haben jetzt Angst.
Ich bin sonst kein Hasenfuß, aber ich bin auf der anderen Seite auch kein Fatalist und ich habe einfach Angst. Sage ich jetzt mal ganz schlicht und ergreifend, es fliegen hier pausenlos Steine an die Scheiben. Und ich habe Angst. Natürlich fliegen Steine an die Scheiben, ich sehe es doch. Und ich will nicht getroffen werden.
Die bummern.
Also bummern. Die kommen nicht durch die Steine, das haben wir
gesagt. Ja, was heißt mein Gott? Vielleicht sind Sie da geil drauf, dass Sie sowas erleben,
aber ich nicht. Das ist nicht die Ebene. Also ich kann gut verstehen, dass Frau Speidel Angst hat. Mir ist auch beklemmend, wenn, vor allen Dingen, weil wir es im Rücken haben und wir es nicht sehen. Ich kann das wirklich sehr gut verstehen, aber ich denke, glaube nicht, dass die Steine durchkommen.
Was ist das für eine Situation? Also es ist natürlich live, offensichtlich. Deswegen, ist es Live-Fernsehen.
Man fragt sich jetzt, warum haben die das gesendet? Ist es live?
Es ist live.
Ja.
Und sie fängt dann auch an, mit den Leuten im Publikum zu streiten, die irgendwie so reinrufen, hab dich nicht so.
Oh, geh doch.
Meine Kinder, geh doch. Und sie sagt, nee, also, ja, offensichtlich
hat
sie Angst.
Aber auch, sie trifft auch so ein bisschen, seid ihr hier irgendwie skandalgeil? Oder warum passiert das hier gerade? Warum läuft das hier weiter? Sie hat ja schon, stellt ja schon mal die richtigen Fragen auf jeden Fall.
Und um die Stimmung dann vor dem Studio zu deeskalieren, geht jetzt nun die Moderatorin Juliane Bertel mit dem Mikro vor die Tür zu den DemonstrantInnen und versucht mit ihnen zu diskutieren. Was jetzt auch, ich weiß nicht, wie gut diese Entscheidung war, das funktioniert natürlich überhaupt nicht, weil die DemonstrantInnen ja zu Recht gar nicht an einer inhaltlichen Auseinandersetzung interessiert sind. Die wollen natürlich vor allem die Veranstaltung stören, weil da halt einfach ein waschechter Nazi im Studio sitzt. Und jetzt ist eben die Moderatorin draußen mit dem Mikro, wo quasi ein paar Minuten vorher noch Polizeigewalt stattgefunden hat, mit den DemonstrantInnen, die gegen die Scheibe treten. Denen wird jetzt ein Mikrofon unter die Nase gehalten.
So. Lass mal jetzt machen, lass mal machen. Nun, jetzt wäre es vielleicht doch sinnvoll, wenn wir es formulieren und artikulieren könnten. Ich will sagen, dass es nicht so toll ist, dass ihr euch nicht an Verabredungen haltet. Die Räumerei hat stattgefunden, weil ihr die Scheibe eingeschmissen habt. Das werdet nicht ihr gewesen sein, sondern wieder nur einer.
Wie so eine Schulrektorin.
Aber das hatte das zur Folge, was hier die Polizeikraft... Ihr habt da hinten eine Scheibe eingeschmissen. Ja, du vielleicht nicht oder du vielleicht nicht oder du vielleicht nicht. Da hinten ist eine Scheibe im Eimer. Jetzt machen wir genau das, was wir vorhin besprochen haben. Seid bitte so nett, denn da drin geht auch alles wirklich in den Eimer.
Könnt ihr mit eurer objektiven Berichterstattung auch mal die Bullen da drüben filmen und nicht nur die Scheinwerfer hier erhalten?
Also ich möchte Ihnen mal auf Ihre Bemerkung gerade entgegnen, dass hier eine Situation herrscht, dass Polizei mit Hunden ohne Maulkorb auf uns eindreschen, dass hier Leute gebissen werden, verletzt werden, dass hier schwer bewaffnete Polizei uns ohne Grund versucht zu räumen, dass die Gewalt eindeutig von der Polizei ausgeht. Der Skandal ist, Radio Bremen leistet es sich, einen Faschisten hier offen reden zu lassen. Und jetzt wollen Sie natürlich um der demokratischen Ausgewogenheit wegen nochmal unser Statement hören. Wir sagen Ihnen, wir werden nicht inhaltlich diskutieren. Wir werden diese Veranstaltung so lange stören, bis Herr Schönhuber, der ein Faschist ist, und das ist bekannt, hier rausgeht. Und bis die...
Also...
Die Polizei! Die
Polizei soll ihre Hunde, abholen.
Was für eine Situation. Aber wie strukturiert und souverän, wie Superman, macht er dieses Interview. Total based.
Ich bin gerade irgendwie ganz fassungslos, was da alles abging.
Also alles live im Fernsehen und man merkt diese Chaotic Energy. Also da werden irgendwelche Mikrofone kurz vorher noch an- und abgesteckt, Keulen in die Hand, mit einer Licht- und Kamera irgendwie rausgerannt. Das ist absolut, man weiß gar nicht, wem man da jetzt das Mikrofon unter die Nase hat. Einfach irgendwem.
Aber sie haben den richtigen erwischt.
Sie haben den richtigen erwischt, rein zufällig. Und dann kommt noch, ergreift jetzt noch eine andere Person das Mikrofon, die jetzt noch was zu Jutta Speidel zu sagen hat. Die wahrscheinlich ja wirklich überhaupt nicht weiß, wie ihr geschieht.
Die hat einfach Angst.
Die hat einfach nur Angst. Und eine Demonstration und eine Demonstrantin arbeitet sich jetzt noch an Jutta Speidel ab.
Das hat die nun wirklich nicht verstanden.
Pass auf, was sie sagt.
Die Dame, ich weiß nicht, wer das war. Ich konnte es von außen nur hören, die da gejammert hat. Sie hätte Angst, vermutlich von uns. Und sie sollte doch mal fragen, den Herrn Schönhuber, wie viele Menschen der als SS-Mann auf dem Gewissen hat, in der Sowjetunion und anderswo.
Ja! Wir werden nicht inhaltlich diskutieren, wir werden jetzt weiter diese Veranstaltung stören und jetzt kommt nichts mehr von uns.
Okay, dann kommt von uns auch nichts mehr. Das ist
dieser Schnitt auf Jutta Speidels Gesicht, sie ist fix und fertig und jetzt soll sie doch mal bitte den Schönhuber nach seinen Nazi-Verbrechen fragen in der Sowjetunion.
Ist das nicht eine absurde Situation? Und auch zu sagen, die Dame, ich weiß nicht, wer sie war, die gejammert hat. Was für ein Chaos. Aber mal nochmal kurz zur Einordnung, weil das vor allem auch in der Sendung natürlich in erster Linie von Schönhuber selbst so geframed wurde, dass da nur Steineschmeißer da draußen waren. Es waren Demonstrationen, ja, da sind auch Steine geschmissen worden, aber da waren auch Verfolgte des Naziregimes und Gewerkschaften vor Ort, die demonstriert haben. Und es war natürlich eine total aufgeheizte Stimmung da draußen. Und dann gab es sogar noch eine zweite Situation, in der jetzt nicht mehr die Moderatorin der Sendung zu den Demonstranten gegangen ist, sondern der echte damalige Programmdirektor von Radio Bremen, der jetzt sein Programm vor diesen DemonstrantInnen verteidigen wollte. Dr. Rüdiger Hoffmann geht jetzt nun auch noch raus und lässt sich auch noch mal niederbrüllen.
Rüdiger Hoffmann war im Studio jetzt gerade noch, also Sendung lief quasi noch und Schönhuber saß da noch.
Ja, die sind immer mal wieder reingeschaltet, dann wieder raus. Also es war einfach Chaos.
Und jetzt ist der Programmdirektor draußen.
Die waren auch mal zwischenzeitlich im Publikum. Der hat dann gesagt, warum machen wir das hier in einem Glashaus? Okay. Berechtigter Punkt. Da hieß dann, ja, unser normales Studio, wo wir sonst senden.
Was hat denn der Nazi eigentlich die ganze Zeit gesagt? Hat der auch irgendwas gesagt?
Er hat da mit verschränkten Armen da gesessen und hat natürlich immer den Punkt gehabt von so, ja, was soll hier die Aufregung und die Sicherheit ist nicht gesorgt. Und also der hat es natürlich super gut nutzen können, sich als Opfer dieser Veranstaltung darzustellen. Aber jetzt guck dir diese Szene an, wo jetzt dieser Programmdirektor mit seiner 90er-Jahre Hornbrille rausrennt und versucht, mit den hier überwiegend sehr jungen DemonstrantInnen zu sprechen.
Ich garantiere euch, ihr könnt hingehen, wo ihr wollt. Ihr könnt auch gerne hier stehen bleiben. Ihr dürft nur keine Scheiben kaputt machen und bitte keine Gewalt gegen uns. Keine Gewalt. Ihr werdet nicht abgegriffen. Ihr könnt nach Hause gehen, wo ihr hinwollt.
Es sind schon welche abgegriffen. Und
wir verlangen die Freilassung.
Kommen Sie doch mal mit der Kamera nach drüben, dann können Sie das mal sehen.
Ja, sehr zielführend. Und dann so unten die Bauchbinde, wo dann der Name nochmal eingeblendet ist, während er sich da anbrüllen lässt. Ja, so sah der Protest aus im Jahr 1990 und exakt 35 Jahre später wird dann bei Alice halt Scheiße AfD.
Also ich finde es eigentlich mal einen ganz guten neuen Ansatz, das mal vielleicht mit Gesang zu versuchen. Aber also warum nicht? Aber ja, könnte mehr sein. Ne? Die Aufregung könnte größer sein.
Ja, also da könnte man vielleicht noch mal ein bisschen mehr wagen. Ja, die Sendung ist dann natürlich irgendwie dann doch bis zum Ende gelaufen. Also sie wurde nicht abgebrochen, auch wenn sie total chaotisch war. Aber natürlich war sie hinterher dann so ein Skandal, dass es noch Reaktionen nach sich gezogen hat. Unter anderem wollte damals eine Sendung, die etwas schleppend gelaufen ist, nämlich die Late-Night-Show von Thomas Gottschalk auf RTL, einen ähnlichen Skandal provozieren und hat dann auch diesen Schönhuber zum Interview eingeladen, was ein totaler Schuss im Ofen war. Da gibt es eine sehr schöne Zusammenfassung von diesem Auftritt auf dwdl.de. Ein ein ganzer Artikel, der sich nur mit dem Auftritt von Schönhuber bei Thomas Gottschalk beschäftigt, dem Gottschalk mit seiner Golden Retriever Energy gar nicht gewachsen war. Da hat er wohl dann irgendwann so verloren in die Kamera geguckt und gesagt, helft mir, was soll ich sagen? Boah, das war auch Live-Fernsehen. Leider habe ich den Clip nirgends gefunden und wir haben keine Zugänge zum RTL-Archiv. Ah, ja. Aber ist ein kleiner Tipp zum Weiterlesen. Aber das Interview wären dann wahrscheinlich E-Tabs für eine andere Folge. Aber insgesamt Tabs, die man auch mal so als friendly reminder ansehen kann, dass es sich grundsätzlich nicht lohnt, Nazis irgendeine Art von Plattform zu geben und man einfach nicht mit denen diskutiert, weil man sie inhaltlich nicht stellen kann. Es ist nicht normal, dass regelmäßig Rechtsextreme in Talkshows vertreten sind. Damals nicht, heute auch nicht. Und damit schließe ich diese Woche diese Tabs. Ja, kann man ja vielleicht mal so als Idee rausgeben, die bei der nächsten Sendung, die man hat, nicht einzuladen. Ja,
ja, vielen Dank für diese, ja, sehr
nervenaufreibend,
ganz
oder?
Unruhig gemacht, diese Tabs.
Ja, aber damit sind die für heute geschlossen.
Wenn ihr zu Hause auch Tabs habt, die euch entweder unruhig machen oder mal runterbringen, gibt's ja auch.
Die euch bewegen in jedem
Sinne. Es gibt ja solche und solche, von denen ihr lachen müsst, von denen ihr weinen müsst. Ganz egal, schickt sie uns doch einfach. Wenn
Tabs
ihr denkt,
sind wie das Leben selbst.
Die sollten wir uns mal anschauen. Eure offenen Tabs. Schickt die uns gerne zu, zum Beispiel per Mail an toomanytabs@ndr.de.
Ja, oder folgt uns rein auf unsere Social Media Kanäle. Da ist du @carowarps.
Auf unseren Spuren.
Und ich heiße @miguelr_aus. Ah ja, da sind wir Fremde oder Freunde. Wie wird alles sein? Wieder unzertrennlich oder ganz allein? Liebe
Hello
Freunde, liebe Fans.
Again and now goodbye.
Wir sehen uns im Internet. Ja, oder nächste Woche wieder in der ARD-Audiothek. Wir machen jetzt hier, können wir vielleicht noch verkünden, wir machen Karriere aus. Wir machen Karriere aus, aber sind nächste Woche wieder da und sagen Hello again zur Comeback-Tour.
6 Tage Karriere aus und dann
Ti-Amo. Ich sagte Ti-Amo. Das heißt, ich lieb dich so. Und so weiter und so fort. Ja, okay. Also, liebe Freunde, liebe Fans, wir sehen uns nächste Woche wieder in der ARD Audiothek in alter Frische. Liebe Grüße, eure Caro Warps und euer Miguel Robetzky.
Tschüss, tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Warps und Miguel Robetzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many.